Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Dirk Schütz, Chefredakteur von der Bilanz, der wieder einmal die Ausgabe der 300 reichsten Schweizer herausgegeben hat. Darüber wollen wir reden. Am Mikrofon im Verlauf dieser Stunde, Roger Schawinski. Im Dezember grosse Aufmerksamkeit für ein Heft der Bilanz, das ganze Jahr viel weniger. Wenn die 300 reichsten Schweizer rauskommen, seit 1988 gibt das, also fast schon wie viel? 30 Jahre. Damals auch eingeführt worden vom Chefredakteur Andreas Kraken. Du bist seit 8 Jahren Chefredakteur. Dirk Schütz, wer bist du?
Ich bin begeisterter Journalist, liebe diesen Job und trotz aller, sagen wir mal, Schwierigkeiten, die wir zurzeit beide wahrscheinlich haben, ist es immer noch der schönste Beruf der Welt.
Und als Mensch, wie würdest du dich bezeichnen?
Ich glaube, ich bin eher ein gelassener Typ, reg mich nicht so schnell auf, das ist für den Job auch ganz gut, lass mich nicht so schnell aus der Ruhe bringen.
Okay. Ich rede jetzt Schweizerdeutsch mit dir. Man muss nur sagen, du bist seit 25 Jahren da.
Passt.
Ja. Kannst du auch Schweizerdeutsch? Oder ist das noch zu kurz?
Das ist ziemlich kurz. Ich musste von meiner Verteidigung sagen, dass ich auch sehr lange in der Romandie gelebt habe, Fribourg, Genf. Und mit meinen Kindern versuche ich etwas Schweizerdeutsch zu reden.
Genau, aber ist das ein wichtiger Entscheid, wenn man in die Schweiz kommt, zu sagen, ich versuche es und mache mich vielleicht auch eine Zeit lang lächerlich? Oder nein, ich lasse und bleibe in meiner Sprache?
Das ist eben der Punkt. Der Punkt ist der, dass wenn ich damit anfange, die Leute sofort auf Hochdeutsch schwitzen. Also wenn ich möchte, dass die Leute mit mir Hochdeutsch reden, muss ich nur anfangen, Schweizerdeutsch zu reden. Geht sofort. Wenn ich Hochdeutsch rede, reden die meisten Leute mit mir Schweizerdeutsch. Und seitdem ich diese Erfahrung sehr oft gemacht habe, habe ich gedacht, was soll's.
Mhm. Aber hast du natürlich Vorteile, wenn du in deiner Sprache kannst reden und die Leute mit dir reden in einer Fremdsprache, nämlich Hochdeutsch?
Ja, also ich muss dir sagen, ich höre das gar nicht mehr. Ich könnte dir im Nachhinein nicht sagen, ob einer mit mir Schweizerdeutsch oder Hochdeutsch geredet hat.
Aber der andere, der mit dir geredet hat, der weiß es.
Ist das so?
Ja, logisch, oder? Weil da muss man ja immer im Kopf übersetzen. Auch ich, der jahrelang in Deutschland gelebt habe und dort gearbeitet habe, für mich ist ist Deutsch oder Hochdeutsch immer noch eine Art Fremdsprache.
Ja, aber du musst ja nicht Hochdeutsch mit mir reden.
Ja, eben, ich versuche es ja. Ich habe mir es vorgenommen, mit Schweizerdeutsch zu bleiben. Aber die meisten kennen das Hochdeutsche.
Das ist so, musst du nicht.
Muss man nicht, also, muss man nicht.
Sagst du das vollkommen entspannt.
Sagst du mir so, Leute, ihr könnt Schweizerdeutsch mit mir reden?
Immer, sofort. Genau. Ich habe ja auch eine Fernsehsendung, Presse-TV-Standpunkte, und da sage ich das immer. Allerdings schaffen das auch sehr viele. Mhm.
Hat sich das Verhältnis von der Schweizer zu der Deutschen verändert in der Zeit, wo du da bist?
Das sind immer Wellenbewegungen. Das geht mal so, also am Anfang, das war ein gutes Beispiel, am Anfang war das nie ein Thema, ob man als Deutscher Schweizerdeutsch redet oder nicht. Jetzt ist es mehr ein Thema. Ja. Aber das ist, wie es ist. Ich finde die Schweiz trotzdem ein fantastisches Land. Ich bin auch schon lange Schweizer. Mhm. Also beide Staatsbürgerschaften.
Aber wie verfolgst du jetzt die politische Debatte zum Beispiel mit Masseneinwanderung?
Ja, sehr intensiv. Ja. Seitdem ich auch den Schweizer Pass habe, fühle ich mich auch freier, dazu politisch zu äußern. Das war vorher immer ein bisschen schwierig. Aber jetzt zahle ich hier auch schon lange meine Steuern, wähle auch schon lange in Deutschland nicht mehr, mache jede Abstimmung sehr intensiv, und das ist ein Privileg.
Aber ist das für dich ein bisschen seltsam, die Diskussion, wie sie jetzt geführt wird? Weil da kommen ja auch sehr emotionale Elemente ins Spiel.
Ja, natürlich. Aber wenn man jetzt die Debatten in anderen Ländern sieht, da sagt man, kann man eigentlich noch sagen, ist das hier noch sehr zivilisiert, was in diesem rechtspopulistischen Rand passiert. Also da werden ja unsere Rechtspopulisten in der Schweiz fast sympathisch.
Genau, aber dort muss man ja sagen, da kommen ja vor allem irgendwie eben Leute aus Afghanistan und Syrien kommen irgendwie unter die Räder. In der Schweiz zum Teil eben auch, mindestens in den letzten Jahren, auch die Deutschen.
Ja, wie gesagt, das ist ein ewiges Thema. Ich sage ja, ich habe auch lange in der Romandie gelebt. Als ich da war der Franzosen, war was sehr Positives. Und da merke ich auch, ich bin ja noch viel da, hat sich auch total gedreht.
Ah ja, wie ist das denn?
Man hat das Gefühl, dass das auch eine gewisse Aversion gegenüber dem Fremden dort viel stärker festzustellen ist als früher, und dass die Franzosen auch nicht mehr so hoch dastehen.
Aber ist ja erstaunlich, dass wir in dieser Welt, wo wir leben, plötzlich so eine Bewegung haben. Populistische Bewegung, nationalistische Bewegung, macht einem nicht eigentlich froh, oder?
Überhaupt nicht. Ich finde das auch nicht schön. Für mich war das auch immer eine der großen Stärken. Deswegen bin ich ja in die Schweiz gekommen, weil ich das total geschätzt habe, wenn man hier mit der Tram fährt, wie viele Sprachen man hört. Wenn man, so wie ich, in Hannover aufgewachsen ist, das ist sehr homogen und damit auch sehr langweilig. Das Schöne ist ja gerade diese Schweiz, dieses sehr multikulturelle und auch sehr viel verschiedene Ausländer, sehr viel gebildete Ausländer. Das ist ja das Tolle an dem Land.
Du bist Journalist seit vielen Jahren, bist lange Jahre bei Rigné gewesen, wo dann weggegangen bist zu Springer. Du hast gesagt, ich bin froh, dass ich weggegangen bin. In einem Verlag, wo man Qualitätsblätter hat, nicht Gratisblätter hat und so. Und jetzt, wo bist du jetzt eigentlich?
Bei Ringier Axel Springer Schweiz ist das, genau. Jetzt sind die beiden zusammengekommen, sozusagen.
Irgendwie hat man dem nicht können entgehen, oder? Das ist die Konvergenz, die Konzentration, die ist auch bei dir auch in dem Fall, oder? Wie ist das gut oder schlecht?
Das muss ich jetzt sagen. Wir sind ja noch relativ früh dabei. Also die Fusion hat jetzt vor einem Jahr stattgefunden. Man findet sich noch. Grundsätzlich, glaube ich, ist das eine gute Sache, in größeren Einheiten zu operieren, weil man dann einfach effizienter arbeiten kann.
Ist das so oder ist das einfach, dass man weniger Mittel hat und muss dann mehr liefern etc.? Wir haben ja Bilanz vor einigen Jahren, glaube ich, noch von deinem Vorgänger gewesen, auf Halbmonatsrhythmus umgestellt, weil es einfach so gelaufen ist. Und jetzt gehen wir wieder auf den Monatsrhythmus zurück, einfach weil es ausdünnt war. Und eben, der Weg zurück ist nicht so der angenehme im Vergleich zum Weg nach vorne.
Ja, das muss ich zeigen. Also traditionell von der Art und Weise, wie wir bei Bilanzjournalismus betreiben, ist es eigentlich immer mehr ein Monatstitel gewesen, die Art und Weise, wie wir recherchieren. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen lieber ein dickes Heft im Monat als zwei weniger dicke.
Zwei Wochen Rhythmus ist eigentlich seltsam. Entweder Tages-, Stunde- oder Woche oder Monat, aber zwei Wochen.
Du sagst es. Also, das war sicherlich auch ein Grund. Das ist kein intuitiver Rhythmus.
Man weiß ja nie, wann.
Annabelle, aber die haben es auch geändert. Also Frauen, bei Frauenzeitschriften ist es üblich. Die Amerikaner waren ja das Vorbild, Forbes und Fortune, die haben auch umgestellt, aber sind jetzt auch sehr dünn geworden. Und wir machen jetzt lieber einmal im Monat, wie gesagt, ein richtig schönes Heft.
Eine Woche dicker ist. Und das dickste Heft kommt immer im Dezember raus, mit der 303. Das ist eure Paradenummer, darüber werden wir reden. Was ist der nächste Titel, den du mitgebracht hast?
Tage wie diesen, die toten Hosen.
Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Jahr. den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik, wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen.
Mir ist der Dirk Schütz, er ist Chefredakteur seit fast 8 Jahren von Bilanz und gibt einmal im Jahr, wie eben seit fast 30 Jahren, die Nummern raus mit den 300 reichsten Schweizer. Am Anfang waren es noch nicht so viel gewesen. Sie sind auch noch nicht so reich gewesen vor 30 Jahren. Sie werden jedes Jahr reicher, das Jahr um schlappe 18 Milliarden, oder? Ich meine, im Gesamten gesehen ist das nicht so viel. Aber unglaublich, wie das läuft. Warum läuft das so, Dirk?
Ich glaube, weil wir wirklich diesem Heft sehr große Sorge tragen. Diese Listen gibt es ja in sehr vielen Ländern. Wir sind die Einzigen, die jedes Mal wieder neu ein eigenes Porträt über jeden der 300 Reichsten schreiben. Über jeden wird eine kleine Geschichte erzählt, ein kleines Drama, ein positives oder negatives. Und das zieht die Leute einfach an.
Ja, aber dass man einfach will schauen, wie reich sind die anderen und wer sind die? Das ist natürlich, einerseits ist es Neid, andererseits ist es Schadenfreude, wenn es zurückgeht. Oder wie ist das?
Ja, ich denke, natürlich ist da ein gewisser Voyeurismus dabei, dass man schauen will, wer sind denn die Reichsten in dem Land. Aber dass dieses bei uns so gut läuft, auch im Vergleich zu anderen Ländern, das ist, glaube ich, dass wir der Sache wirklich besonders viel Sorge
tun. Aber ist das nicht irgendwie ein bisschen seltsam in einer Zeit, wo wir haben da Occupy, Wall Street, 99% gegen die 1% und ihr nehmt die 0,01% und die so im Vordergrund stellen? Ist das nicht irgendwie auch ein bisschen, was soll ich sagen, nicht mehr ganz zeitgemäß?
Also das ist ja eine freie Entscheidung, die Ausgabe zu kaufen oder die Bilanz zu abonnieren. Wir sind natürlich, sagen wir mal, pro-marktwirtschaftlich und wir finden es was Tolles, wenn Leute viel Geld verdienen. Und das ist ja auch eine Leistungsschau der Schweizer Wirtschaft. Da sind sehr viel hochspannende Unternehmer drin, die wirklich zeigen, wie man Geld verdienen kann. Und das soll auch Ansporn sein, so eine Liste.
Aber es sind vor allem auch Erben drinnen, oder?
Es sind einige Erben, aber nicht vor allem. Das
doch,
stimmt.
Ich finde, und ich habe es jetzt mal durchgeblättert, ich bin dann ganz depressiv geworden, weil man fühlt sich so...
Wärst du gern dabei, oder?
Nein. Also
sollen wir dich aufnehmen? 100 Millionen ist die Grenze.
Mein Vater hat gesagt, was als erstes Mal rausgekommen ist. Ich hoffe, dass du nie da innen vorkommst. Ich würde mich so schämen als Vater von dir. Also ich bin natürlich, gehöre nicht dazu in der Kategorie. Und wenn ich dazu gehöre, dann will ich nicht unbedingt, dass ich mich erwähne. Aber andere Leute, die wollen reinkommen, oder?
Ja, es gibt jedes Jahr sehr viele, die unbedingt reindrängen. Es gibt auch ein paar, die raus wollen. Wir machen das ja sehr, sagen wir mal, harmonisch. Also wir gehen auf die
Leute zu.
Jeder wird kontaktiert. Man kann, sagen wir, man hat Rücksprache, es gibt Rückkopplung.
Genau, also kann einer sagen, ich habe 100 Millionen oder 150 Millionen, nehmen mich doch auch. Und dann müssen wir das ja überprüfen. Wie können wir das überprüfen?
Ja, wir haben da gewisse Parameter, nachdem wir das messen. Wenn wir neue Leute reinnehmen, dann kommen wir mit denen in Kontakt. Es gibt verschiedene, man kann Börsenbewertungen messen, man kann schätzen, man kann Steuerausweise bei gewissen Kantonen, das werden immer weniger einziehen.
Eben, also genau. Also das Ganze beruht ja weitestgehend auf Schätzungen, weil die konkreten Daten sind gar nicht verfügbar.
Ja, wobei der Steuerausweis ja auch nicht konkret, der sagt ja auch nicht viel aus über das wahre Vermögen der Leute.
Aber immerhin, das ist ja mal etwas, oder?
Ja, ist eine Indikation.
Das Vermögen muss man deklarieren.
Ja, aber wir gehen das ja auch ein.
Aber wir kommen jetzt ja eben nicht mehr rüber, weil man kann es überall sperren lassen. Ja. Und das machen die meisten Leute.
Das machen die meisten Leute, aber trotzdem, wir gehen das ja eindeutig als Schätzung an und wir arbeiten noch mit so Ranges. Also wenn du zum Beispiel die Sunday Times anguckst, die arbeitet mit Dezimalstellen. Die schreibt 973,7. Das ist vollkommen gaga. Wir arbeiten mit großen Ranges, die wir da haben, machen eine
kleine
Schätzung.
Kleine Range bis 1,5 Milliarden.
Oh. Das finde ich jetzt also 500 Millionen. Naja, ist
mehr
schon unterschiedlich.
Ja.
Ich sage nur, und die Leute kriegen es vorgelegt. Und das Dritte ist auch, wir schätzen immer konservativ. Wir sagen immer, grundsätzlich ist unsere Haltung eher am tieferen Ende.
Das heisst, die Leute kommen da zu dir und sagen, das ist ja eine Frechheit, ich werde ja so tief eingestellt, ich bin ja viel reicher. Oder wie der Donald Trump gesagt hat, I'm very, very rich, $10 billion.
Aber Forbes schätzt ihn ja auch, glaube ich, bei 3,7 ein. Also
genau. Und seine Steuerunterlagen, die zeigt er weder vor der Wahl, ganz sicher auch nicht nach der Wahl. Was meinst du, wird er sie jetzt zeigen?
Ich glaube es nicht, nein. Ja.
Weil ich habe jetzt gerade, es hat eine Umfrage gegeben, die meisten Leute in Amerika wollen, dass er sie zeigt. Das heisst, mit Ausnahme von den Trump-Anhängern und den Trump-Wählern. Die sagen, er soll es nicht zeigen, weil sie wollen gar nicht das wissen, weil Fakten interessieren die einfach nicht.
Damit hat er ja auch gewonnen. Also genau. Insofern, warum soll er das jetzt machen? Weil irgendwas muss ja da schon drinstehen, was nicht so gut für ihn ist, sonst hätte er ja schon lange gezeigt.
Genau, also. Nochmal, da kommen die Leute zu euch und sagen, hey, das stimmt gar nicht, ich bin eigentlich reich, macht doch da eine andere Zahlung.
Das kommt selten vor. Das entspricht einfach nicht dem Schweizer Wesen. Das
aber ich habe jetzt nachgelesen, das Jahr sechs mehr als die anderen Jahre. Und das hat mich überrascht, weil eigentlich in der Schweiz ist man ja bescheiden, protestantische Ethik und so, das will man nicht, aber offenbar geht das ein bisschen verloren.
Wir hatten einige Fälle in diesem Jahr, das war wirklich auffällig, jedes Jahr ist so ein bisschen anders und in diesem Jahr hat man das Gefühl, der Druck in der Wirtschaft ist sehr stark, dass es schon einige Teilnehmer der Liste gab, die gesagt haben, schätze ich mal lieber ein bisschen höher ein, wo man so ein bisschen fighten musste.
Aha, und wie fightet er?
Ja, der muss dann Beweise bringen.
Also, er muss Beweis bringen.
Also wir haben irgendeine Zahl, die wir annehmen. Das heißt, wir gehen ja meistens von der Zahl vom letzten Jahr aus und schauen die Veränderung an.
Mhm.
Ungefähr 80-90% sind ja die gleichen Namen. Die schauen die Veränderungen an, machen dann eine vernünftige Schätzung dazu und legen die vor. Und wenn denn das Gegenüber sagt, okay, das ist nicht richtig, dann muss er schon sagen, warum nicht.
Ist ja dankbar, dass er die Leute zu hoch einschätzen und dir dann nichts sagen. Und sagen, okay, das ist ja wunderbar, da bin ich ja, was soll ich sagen, da bin ich kreditfähiger und so und kann mir da irgendwie billigere Bankenkredite holen.
Denkbar ist das sicherlich. Also wir versuchen das zu vermeiden. Wie gesagt, wir versuchen eher konservativ reinzugehen, aber die Fälle mag es sicherlich geben.
Mhm. Du schreibst irgendwo gegen 20 bis 30 Leute im Einsatz. Das klingt noch sehr viel, aber die sind ja nicht das Jahr durch im Einsatz, oder?
Wie viel
Aufwand steckt dahinter?
Na, schon viel. Also wir fangen so Ende August immer an und haben natürlich mittlerweile eine sehr feste, routinierte Truppe, die genau weiß, auf was sie achten muss. Und wir haben ja einen Teil auch, das aus der Romandie geliefert wird, von Bilan, sodass das dann wirklich so ein Gesamtkunstwerk gibt.
Und ihr findet ja jedes Jahr neu. Das heisst, es gibt noch verborgene Milliardäre in der Schweiz, oder was?
Gibt es sicherlich. Dann Milliardäre weiß ich nicht. Nur es können immer neue hinzuziehen, das kann immer passieren.
Mhm.
Milliardäre ist wahrscheinlich...
Aber also, es sind Leute in den Hunderten von Millionen, die eigentlich in die Liste kommen. Mhm. Und wie spüren die dann auf, oder?
Wir haben einfach das ganze Jahr sozusagen unsere Radarstation angestellt, oder? Wir schauen die ganze Zeit, screenen natürlich die Tagespresse, wenn neue Zuzüge auch kommen ins Land. Wir haben jetzt den Fall von Marina Picasso zum Beispiel, die ist jetzt neu ins Weltland gezogen, das fällt uns dann irgendwann auf.
Oder? Eben, viele Ausländer, ich habe es jetzt nicht zählt, aber von diesen 300, was schätzt du, wie viele sind Ausländer oder ganz klar ausländische Wurzeln, die in die Schweiz gekommen sind, auch wegen der tiefen Steuern?
Also sicherlich mehr als ein Drittel.
Eben, es ist sehr, und vor allem auch bei den ganz Reichen, dann merkt man, die Schweiz ist immer noch ein Steuerparadies, wenn man die Listen anschaut.
Das ist sicherlich noch so. Es ist hochattraktiv. Wobei es gibt auch viele Fälle, wo denn die Eltern hierher gezogen sind, die Kinder haben Schweizer Pass und wir nehmen den Gesamtclan. Also
klar.
Das Beispiel ist Kamprad, der von IKEA-Gründer, der Ingvar Kamprad, der ist ja zurück nach Schweden. Aber die Söhne sind alle drei Schweizer.
Genau. Und die haben wahrscheinlich einen Grund dazu, nicht nur wegen der schönen Aussicht, sondern...
Ja, logisch ist das hier steuerlich deutlich attraktiver als im Hochsteuerland Schweden.
Was hat sich jetzt verändert in Sachen eben Steuern? Man weiss jetzt, es gibt automatische Informationsaustausch etc. Schwarzgeld ist nicht mehr so leicht in der Schweiz zu haben. Hat sich das jetzt bei eurer Arbeit irgendwie ausgewirkt?
Nun, das sind ja meistens Leute, die Pauschalsteuerabkommen haben. Und da ist natürlich schon in gewissen Kantonen, Zürich ist ja ein gutes Beispiel, da ist es viel schwieriger geworden. Aber es gibt noch einige Kantonen, die das anbieten. Und insofern ist da auch der aktive Zuzug von reichen Ausländern, der ist eher zurückgegangen. Das sind meistens Leute, die schon länger da sind.
Jetzt hast du ja geschrieben, irgendwo hast du gesagt, eben 18 Milliarden mehr. Das zeigt, dass die Schweizer Wirtschaft noch immer sehr vital ist. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Weil viele von denen haben einfach profitiert, dass die Aktien aufgegangen sind, dass die Bodenpreise aufgegangen sind, etc. Und gar nicht, dass sie wirtschaftlich direkt aktiv sind.
Ja gut, aber wenn die Aktien hochgehen, also wir haben der SMI, der ist ja, als wir das fertig gemacht haben, deutlich negativ gewesen. Und es gibt gewisse Firmen, wo die Aktien gegen den Trend hochgehen. Und das ist ja dann schon einfach eine Leistung. Also ein Beispiel ist Schindler zum Beispiel, den sehr gut läuft. Aber das ist dann wirklich, weil die Performance der Firma sehr gut ist.
Die jetzt ganz vorne mit dabei, Schindler.
Genau, Schindler oder auch Glencore, der Rohstoffkonzern. Die haben jetzt einfach, waren ja letztes Jahr ganz, ganz schlecht. Die waren eigentlich wirklich massiv in der Krise und haben sich jetzt wirklich nach oben.
Und der Ivan Glasenberg ist jetzt wieder bei 4 Milliarden, also eigentlich noch recht wohlhaltend. Und
ja, wobei er war schon mal bei 8 oder so. Oder?
Das ist grausam. Die Hälfte verloren. Wie kann man denn gut schlafen?
Nicht traurig. Ja.
Aber du sagst, oder ihr schreibt, es gibt fast 200 Milliardäre in der Schweiz. Das ist ja, glaube ich, Weltrekord. Also bezogen auf die Bevölkerung, oder?
Das wird wahrscheinlich so sein, ja.
Das ist ja unglaublich. 200, also Millionär ist nothing, 100 Millionen ist auch nicht viel. Eigentlich, der Benchmark ist, wie heisst das, der Three Comma Club, kennst du das, von Mark Cuban? Er hat gesagt, du musst 3 Komma haben. Und 3 Komma, wenn man eine Zahl nimmt, dann sind das 1 Milliard.
Du siehst, wie gut es der Schweiz noch geht.
Ja, genau. Und du als Chefredakteur, eben, du verdienst wahrscheinlich nicht in diesen Kategorien.
Das wäre schön. Ich umgebe mich, sagen wir mal, professionell habe ich mit den Leuten zu tun, aber ja. Ich habe da keine...
Aber wie ist es, wenn man immer so mit so wahnsinnig reichen Leuten, die zum Teil gar nichts dafür können, weil sie es einfach geerbt haben, zu tun hat?
Ja, das ist okay. Ich habe ja auch, ich habe ja mein Buch geschrieben, Gierige Chefs heißt das, warum kein Manager 20 Millionen wert ist. Und da habe ich mich relativ intensiv mit diesen ganzen Lohnexzessen der Manager auseinandergesetzt. Hier kommen natürlich andere Komponenten, wie du gesagt hast, Erben und viele Firmengründer. Und ich finde, wenn einer eine Firma gegründet hat und dann so reich geworden ist, dann finde ich das fantastisch. Das ist ein Zeichen für unser kapitalistisches System, das funktioniert. Oder Sportler, nimm den Roger Federer, dem kann man nur jeden Rappen gönnen.
Genau, aber das Buch ist 2005 rausgekommen, das war ein sehr gutes Buch. Dort hast du die neuen Mechanismen gezeigt, bei diesen Ospels, Vasellas etc. Und bist entsetzt über die 20 Millionen, die abzügelt haben. Und hat dir auch Ärger gebracht, das Buch.
Das hat sicherlich viel Ärger eingebracht. Das Interessante war ja, dass das zu einem, zwar nicht zu früh, habe ich immer gesagt, weil 2005 war ja die Wirtschaft wirklich in einer absoluten Boomphase und die Leute haben sich gar nicht so groß über dieser Lehre aufgeregt, dass dahinter oft keine Leistung stand. Das hat man dann erst später gesehen, als die Wirtschaft so brutal angebrochen ist.
Genau, aber es hat auch, glaube ich, ins Ratenboykott gegeben. Dort mal dann beim Cash bist du in dieser Zeit. Und,
UBS, also Inserateboykott hat es deswegen nicht gegeben, sagen wir so.
Richemont?
Das war wegen anderen Geschichten.
Ah, gut, okay.
Also das war nicht wegen dieses Buches. Also Richemont
aber,
kommt
aber
in den
Buch
nicht vor.
Show.
Nein, also zu Ospel habe ich immer einen ganz guten Draht. Ich habe ja hinterher seine Biografie geschrieben. Also es war nicht so, dass da ein gestörtes Verhältnis war. Also sagen wir mal, der Hauptangriff, den ich in dem Buch hatte, war nicht gegen Daniel Vasella, den ich da wirklich immer als einen ganz schlimmen Abzocker gesehen habe, was sich später auch als bestätigt hat.
Und genau, und beim Ospel auch. Und das Buch, das du dann geschrieben hast, 2007, Herr der UBS über den Ospel, ist vielleicht ein bisschen milder geschrieben worden wegen dem ersten Buch, weil dort ist er sehr als konservativer Manager beschrieben worden, der nie ein gefährliches Geschäft für ihn eingehen würde. Und es ist genau dann rausgekommen, wo alles zusammengebrochen ist, oder?
Also das Interessante an der Geschichte war wirklich, dass ich diese Biografie geschrieben hatte, ich ja sehr viele Kontakte mit Marcel Ospel, habe ihn ganz oft getroffen. Und das war im Nachhinein genau zu der Zeit, als die Bank diese ganzen toxischen Positionen, diese Subprime-Positionen in den USA auf ihre Bücher geladen hatte. Mhm. Und ich habe immer gesagt, also wenn dann einer noch ein Kronzeuge braucht, dass der Ospel nichts davon gewusst hat, das kann ich sein, weil der war so entspannt mit mir, hat sich Unmengen Zeit genommen, mit seinem Biografen zu reden.
Ja, weil er dort schon weit weg ist vom Geschäft.
Weil er nicht gewusst hat, er war der Chairman, er wusste nicht, was in seiner Bank passiert.
Genau, aber er hat sich dann auch dort um die Hochzeit mit seiner neuen Frau gekümmert, den Staat, das hat auch noch irgendwie Zeit gekostet.
Aber ja, ganz sowas nicht. Also es war schon so, dass der damalige CEO, der Peter Wuffli, also es gab da schon einen gewissen Zwist zwischen den beiden und sie haben die schon ein bisschen gezofft, aber der hat immer gesagt, ich manage die Bank nicht nach der Größe der Bilanzsumme und damit, und ich bin der CEO. Also es war, aber er war trotzdem, die Papiere waren ja auch alle A-gerated, insofern hat er gesagt, wo soll ich mich da aufregen?
Genau, aber eben du hast ja, also wenn ich das nochmal darauf hinweisen, du hast ihn beschrieben als einen sehr konservativen Mensch, der nie würde Risiko eingehen, wo seine Bank gefährdet bringen. Und man hat dann also herausgefunden, eine von der am höchsten Leverage der Banken und die am meisten von diesen Subprime, von diesen toxischen Papieren gehabt, ist die UBS gewesen. Also du hast ihn völlig falsch eingeschätzt.
diese Subprime-Papiere, wie gesagt, die waren alle top geratet. Er hat die ja nicht als gefährlich wahrgenommen.
Also wir reden über hat er gewusst, um was es geht?
Hat es nicht gewusst, nein. Aber wenn er gewusst hätte, dass es gefährlich wäre, das meine ich, hätte er es ja nicht gemacht. Es war ihm einfach nicht bewusst.
Aber hat er dann einfach nicht nachgefolgt?
Wenn die alle von diesen Ratingagenturen als top gewertet werden, das war natürlich damals der Skandal. Und du musst natürlich sehen, die hatten eine Bilanzsumme von 2000 Milliarden. Die Papiere, die sie da reingeladen haben, sind 50 Milliarden. Relativ gesehen war das wenig, die waren top geraten. Und selbst wenn es 100 sind, da reden wir in prozentual von... Wie auch immer, ich will das auch nicht verteidigen. Nein, ich kann nur aus erster Hand berichten, dass er wirklich davon absolut nichts gewusst hat. Und von seiner Art her ist er sicherlich immer der Konservative geworden. Es war einfach ein klassisches, krasser Fall von Missmanagement und Unwissenheit.
Gut, man muss sagen, 100 Milliarden ist dann viel, wenn man nur eine Eigenkapitalrate hat von 2%. Dann ist nämlich das Eigenkapital weg, wenn das irgendwie
aber so haben damals alle Banken geschäftet. Und selbst heute reden wir über eine sogenannte Leverage Ratio von 3%. Das hat sich nicht so viel geändert.
Ja, aber man hat gehört, doch immer jetzt, CSG höher kapitalisiert denn je, das glaubst du nicht?
Natürlich ist die viel höher kapitalisiert, aber im Endeffekt bleibt da trotzdem die Frage, wie viele gefährliche Positionen habe ich denn im Total auf meiner Bilanz? Das ist ja die Frage.
Also du, aber wir reden vielleicht noch später, du hast nicht das Gefühl, dass die Banken heute besser abgesichert sind, bessere Kontrolle haben, als zu Zeiten, wo du der sehr entspannte Marcel Ospel irgendwie
hast? Doch, das Gefühl habe ich auf jeden Fall. Ich denke, das ist eine ganz andere Welt. Und ich meine, erfahrungsgemäß ist es so, dass da, wo die Krise einmal war, sie nicht wieder kommt. Und man sieht dann immer gegen das, also Generals always fight the last war. Das wird auch da wieder so sein. Die Krise kommt von einer ganz anderen Ecke. Okay. Und da ich habe keine Gefahr.
Okay, also, du hast ja dann nachher kein Buch mehr geschrieben. Ist das wegen deren Erfahrung gewesen oder aus welchen Gründen? Weil die beiden Bücher sind wirklich interessant gewesen, sind auch gut verkauft worden. Du bist wirklich näher bei den Themen gewesen, vor allem das erste Buch. Dort bist du also groundbreaking gewesen.
War ich zu früh.
Nein. Jugendliche
also Übermut. Das allererste Buch habe ich ja über die UBS, die Fusion geschrieben. Das war natürlich
Das ist mehr oder weniger eine Zusammenfassung gewesen, über das, was passiert. Das ist nicht irgendwie kritisch. Kritisch war 2005 gewesen, wo du die Manager hart kritisiert hast, wo du dann später gesagt hast, aber ich habe die nie Abzocker genannt. Dabei heißt sie natürlich als Abzocker zeigen.
Jeweils einfach, Liz, ich habe dieses Buch aus der Perspektive der Marktwirtschaft geschrieben, habe gesagt, da ist kein Markt und deswegen ist es eine Frechheit, was die machen. Die bedienen sich, das ist eine Art Kartell. Und das Problem ist, dass man dann immer in die linke Ecke gestopft, was ich nie war. Ich wäre immer ein Marktwirtschaftler. Ja. Das hat mich daran gestört, dieses Wort Abzocker. Das war immer so was Linkes.
Ja,
aber man kann es, ja, ist immer die Frage, ist natürlich Etikett.
Ist ja ein Abzocker, wenn du sagst. Wenn du sagst, es ist kein Wert und er nimmt 20 Millionen. Und,
aber es gab damals die Debatte, ich glaube, Abzocker wurde auch das Wort des Jahres in der Schweiz und das kam natürlich alles wirklich aus der ganz linken Ecke. Und mir war es einfach wichtig, dass sie das aus dem, sagen wir, marktwirtschaftlichen, aus dem prokapitalistischen Ecke kritisiert.
Aber würdest du sagen, im Nachhinein, die Mentalität, 20 Millionen, zum Beispiel der Joe Ackermann, die Deutsche Bank, hat gesagt, in einem Interview, wenn ich weniger würde verdienen, wäre mein Image bei meinen Leuten schlecht, weil sie haben das Gefühl, der ist gar nicht gut. Dass die Mentalität uns in die Krise auch geführt hat.
Absolut. Also ich finde das ein absolut lächerliches Argument. Ich kann das überhaupt nicht teilen. Es gibt auch den, der große Peter Drucker, das ist der große Management-Guru, der hat gesagt, die jungen Leute fühlen sich davon abgestoßen von derartigen Motivation. Das glaube ich auch. Also wenn sie die Leute, die man dann bekommt, die mit derartiger Motivation dann bei einer Bank arbeiten, die führen die Bank eher in den Untergang. Also das ist ein dummes Argument und die ganzen Argumente, das war eigentlich die Quintessenz von meinem Buch damals. Es gibt keine überzeugenden Argumente, die gibt es einfach nicht.
Aber eben, es ist weitergegangen dort nach 2005, die Saläre sind dann weiter explodiert. Vasella ist ja gern bis auf 40 Millionen aufgegangen pro Jahr und der Absturz ist ja dann irgendwie dann doch brutal gewesen, der persönliche und zum Teil auch der wirtschaftliche von diesen Firmen.
Ja, aber die Leute haben natürlich in diesem kleinen sozialen Raum der Schweiz alle ihren Preis gezahlt, weil im Endeffekt sind sie alle geächtet jetzt. Und ob sie das im Nachhinein wieder so machen würden, ich weiß es nicht.
Hast du noch Kontakt mit denen, jetzt ohne ihren Namen gerade am Anfang zu hören, Vasella oder Ospel oder Ackermann?
Ja.
Mhm. Und wie sind die drauf?
Ja, also manche sind verbittert, das muss man eindeutig sagen. Deswegen sage ich die
verbittert wegen was?
Ja, weil sie natürlich in der Öffentlichkeit doch angefeindet werden.
Und fühlen sie sich unfair behandelt?
Das glaube ich nicht. Also es ist schwer zu sagen. Die meisten, glaube ich, wenn sie dann mit ein bisschen Abstand draufschauen, sagen auch, naja, das war damals die Zeit und ich habe es mitgenommen. Aber wenn man mit einem normalen Menschenverstand drauf geht, sagt man, das war eigentlich gaga und so viel Geld brauchen sie auch nicht. Das Problem ist eher dieser enge soziale Raum der Schweiz, wo jeder jeden kennt. Wenn das in Amerika passiert, dann gehst du an eine andere Küste und nach 2 Jahren ist alles vergessen. Hier ist alles sehr eng.
Genau. Und Vasella ist ja gegangen, offiziell nach Amerika, faktisch nach Monaco, zum Steuern sparen. Jetzt ist er wieder zurück. Also irgendwie wird man dann doch nicht irgendwie happy, wenn man dort ist, oder? Ja, mit den ganzen 400 Millionen, wie viel hat er laut? 400 Kisten,
ja,
oder?
Genau.
Als Angestellter nicht schlecht, oder?
Nicht schlecht, ja. Nicht wobei der große Aktienzuspruch, der war ja, als er wegkam, da ist die Aktie dann angezogen.
Genau. Und,
aber dann, jetzt ist er wieder runter. Aber.
Ja, weil jetzt ist rausgekommen, was er alles schief gemacht hat und so. Unter anderem auch Strafzahlungen, Bussen etc., oder falsche Akquisitionen. Wie ist das für dich eben? Das Gleiche ist beim Ackermann passiert, die Deutsche Bank, also Trauerfall. Haben die dann nachher das Gefühl, oh, da habe ich vielleicht irgendwie doch etwas falsch gemacht? Oder sagen sie, ja, meine Nachfolger sind schuld, ich bin da eigentlich sauber weggegangen.
Ja, Josef Wackern hat letztens noch ein Interview zu dem Thema gegeben, sagen wir, die schlimmen Rechtsfälle, die sind ja alle zu seiner Zeit passiert.
Genau, 14 Milliarden oder mindestens jetzt schon Bussen, also recht... bemerkenswerte Summe werden da irgendwie aufgerührt.
Es gibt ja immer die Zahl, dass die Deutsche Bank allein 6.000 Rechtsfälle hat. Das sind ja gigantische Zahlen, kann man sich gar nicht vorstellen. Nun muss man natürlich sagen, er oben als CEO kann immer sagen, das waren natürlich die bösen Investmentbanker in London, die das gemacht haben. LIBOR, dieser ganze Skandal damals. Das kann man alles so sagen. Im Endeffekt heißt es trotzdem, also ich habe einen guten CEO, den ich immer sehr eigentlich gut fand, war der Oswald Grübel. Der hat immer den Spruch gehabt, Verantwortung ist nicht teilbar. Und ich finde, das ist auch richtig, dieser Spruch. Und man kann ja nicht einfach sagen, das waren meine Untergebenen, man muss dafür auch irgendwo gerade stehen.
Oswald Grübel ist irgendwie mit hoch erhobenem Kopf rausgegangen und so. Zu Recht? Oder ist er auch unter anderem verantwortlich, wenn man jetzt anschaut, wie die CS da irgendwie unterwegs ist?
Ja gut, als er ging, war die CS, glaube ich, sehr gut unterwegs. Und dann, also was... Sagen wir mal, bergab ging es eigentlich, kann man relativ gut terminieren, als der Brady Dugan diese 72 Millionen Bonuszahlung bekommen hat. Dem ging es dann auch im Image, auch in der Schweiz und auch weltweit mit der Bank einfach runter. Also auch das war ein Kommunikationspunkt, der in dieser Bonusfrage lag.
Eben die ganz moralische Seite, ich habe ein Buch ja vor kurzem geschrieben über solche Leute, auch ihren Aufstieg und ihren Fall. Und da ist ein Zitat, ist mir also in Erinnerung geblieben, wo der Joe Ackermann mal gesagt hat, im Hinblick auf die ganzen Schmiergeldzahlungen bei Siemens, wenn das bei uns würde passieren, würde ich am nächsten Tag zurücktreten. Wenn ich es gewusst habe, dann wäre es schlimm. Und wenn ich es nicht gewusst hätte, wäre es noch schlimmer. Aber was dann passiert ist, ist das natürlich bei ihm überhaupt nicht seine Art gewesen, wie er gehandelt hat.
Nein, gut, er hat das damals natürlich noch nicht gesehen. Also als er als CEO abgetreten ist,
da war schon die ersten
Unstimmigkeiten. Nein. Aber dass das in dem Ausmaß so schlimm war, das war ihm natürlich damals nicht bewusst. Aber das führt natürlich genau dazu, dass man diese Bonisysteme, die man hat, dass man da sogenannte Rückforderungsklauseln jetzt einbauen muss. Hatte man damals noch nicht. Dass man auch 5-6 Jahre später
aber
noch sagen kann.
Er wollte nicht zahlen.
Er will das nicht machen.
Er wollte nicht machen. Ist das gescheit oder schlecht? Ich meine, der Ospel hat ja verzichtet auf das. Sogar der Vasella hätte, glaube ich, die 72 Millionen rein rechtlich können haben, wo wir ihn als, was ist es, Konkurrenzklausel offiziell gegeben. In Wirklichkeit war es ein 10-Jahres-Vertrag, den er hatte. Er hat darauf verzichtet, hat ihnen imagemässig aber dann nicht geholfen, oder? Ist darum vielleicht die Haltung vom Ackermann sagt, auch wenn ich zurückgebe, ich bin immer noch der Böhlimann.
Vielleicht gibt man damit sogar zu, dass man Schuld hat, ja, oder? Und im Endeffekt hat er gesagt, er würde seine jüngeren Kollegen nicht unter Druck setzen wollen, wenn er jetzt zurückzahlt. Aber das ist für mich so ein ähnliches Argument wie das eine, wo er sagte, damit die guten Leute bei uns arbeiten, muss ich viel Geld verdienen. Das ist genauso lächerlich.
Ja, genau. Okay, wir reden mit Dirk Schütz. Was ist der erste Musiktitel?
Van Morrison.
Und was?
Have I Told You Lately.
Divine, and it's yours and it's mine like the sun.
Chefredakteur von der Bilanz. Vielleicht noch einen kleinen Nachzug zu der Liste der 300 Reichsten. Einer der 300 Reichsten hat ausgerufen und hat gesagt, das ist ein Schrott, was sie da machen. Das tut ja nur Gangster darauf aufmerksam machen, wo man Geld holen kann, oder? Das ist der Dieter Meier.
Genau. Aber Wir haben ihm ja auch die Gelegenheit gegeben, bei uns direkt im Heft das anzubringen. Insofern ist das, glaube ich, fair von uns
gewesen. Aber hat recht.
Nein, das glaube ich überhaupt nicht, weil heutzutage mit 3 Klicks im Internet findet man viel, viel mehr raus über die einzelnen reichsten Mitglieder, als was wir in der Liste
schreiben. Ja, aber ja, noch Bilder von Häusern und so. Gut, das kann man ja bei Google Earth kann man es auch noch.
Heutzutage ist die Transparenz im Internet viel, viel höher als alles, was wir in unserer Ausgabe machen.
Aber haben die Reichsten Angst, dass ihnen etwas passieren kann? Wir haben das vor 30 Jahren gehabt, im Führungen von Kindern von Reichen. Das gibt es jetzt weniger. Oder mindestens, man hört nichts von dem. Ist aber die Angst noch vorhanden? Oder tun sie sich auch speziell absichern? Was weißt du da?
Also es gibt einen speziellen Fall, das ist der Jorge Paulo Lehmann. Der ist ja extra aus Brasilien in die Schweiz gekommen, weil er Angst hat, dass seine Kinder entführt wurden.
Sind die dann da?
Die leben, glaube ich, in New York zum Großteil.
Okay.
Aber Tatsache ist, dass er wirklich Angst davor hat und auch nie mit Journalisten redet. Also von dem gibt es kein Interview. Wir haben ja ein großes Porträt über ihn gehabt. Das musste man aber wirklich mit lauter externen Quellen machen. Der ist vollkommen abgeschottet. Die Fälle gibt es schon noch. Ich habe aber das Gefühl, dass es weniger geworden ist, weil die Transparenz grundsätzlich über die Leute viel größer geworden ist.
Und ist aber Gefahr für die Reichen, ist die faktisch vorhanden? Wir leben in einer unsicheren Zeit, man hört von Einbrüchen etc. Tun die sich dann auch wirklich so absichern? Oder mit Bodyguards? Gehen dann gewisse von diesen Leuten nur noch mit Bodyguards irgendwie auf die Straße?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das an unserer reichsten Liste liegt. Also diese Gefahr ist natürlich immer vorhanden. In der Schweiz tendenziell eher weniger. Wir wissen ja alle, dass wir hier relativ geschützt leben und unsere Bundesräte noch mit der Bahn zur Arbeit fahren. Also ich habe eher das Gefühl, dass es hier ein sicheres Land ist. Aber unsere reichsten Liste, die tut da nichts bei.
Okay. Also, die Reichenliste ist das eine, das andere ist die Börse. Alle haben gedacht, wenn Donald Trump gewählt würde, was man nicht angenommen hat, bei allen oder fast allen Kreisen, dann geht die Börse zurück. Und jetzt ist in Amerika mindestens das Gegenteil passiert. Das heisst, nobody knows nothing, hat mal irgendeiner gesagt. Das gilt also auch für die Börse.
Ja klar, also ich meine, dieser Boom, wie er jetzt kommt, in der Form, dass wir fast jetzt in Richtung 20.000 marschieren,
Dow Jones,
dem amerikanischen Leitindex, das ist natürlich wirklich überraschend. Also da ist jetzt wirklich fast ein Damm gebrochen in Richtung positiv.
Was ist denn passiert? Was erwarten wir denn von Donald Trump? Also wenn er sagt, er will ja den Freihandel beenden und Steuern machen und Zölle machen etc., müsste man eigentlich sagen, das ist eine Gefahr, oder? Mit Globalisierung ist eigentlich erst der ganze Wohlstand richtig, also weltweiter Wohlstand, in den letzten 20, 30 Jahren möglich sein.
Ich glaube, dass in der Frage die Märkte glauben, dass er das gar nicht machen wird, dass er im Endeffekt natürlich sehr pragmatisch ist. Er ist ja nie ein Ideologe gewesen, er hatte nie Prinzipien, sondern hat immer...
ein Prinzip hat er.
Gegen den Freihandel zu sein.
Aber nein, für ei.
Ja, gut, wenn du das als Prinzip bezeichnen möchtest.
Ja, absolut.
Okay. Aber sonst glaube ich, dass die Märkte eher glauben, da macht er nicht viel. Und was sie glauben, ist, dass er natürlich die heimische Wirtschaft ankurbeln wird. Und die amerikanische Wirtschaft lebt natürlich am stärksten wie sonst keiner von ihrem Binnenmarkt. Und jetzt ist die Deregulierung angesagt. Jetzt sollen Kohle, Gas, Öl gefördert werden. Also die ganzen alten.
Das ist ja grotesk, oder?
Das ist natürlich in gewisser Weise grotesk. Interessant ist ja auch, dass die ganzen, sagen wir mal, in Anführungsstrichen Chefs der amerikanischen Wirtschaft, nämlich die Silicon Valley-Päpste von Facebook oder Amazon, die wurden ja alle auf dem falschen Fuß erwischt. Der Amazon-Chef, der Washington Post.
Joe Bezos.
Jeff Bezos, ihm gehört die Washington Post. Und die sind ja alle erklärte Trump-Gegner gewesen. Und diesen sind sie wahrscheinlich immer noch. Die Frage ist ja auch, die diskutiert wird, wie weit Facebook und Twitter seinen Erfolg überhaupt möglich gemacht haben. Sie waren gegen ihn und haben aber seinen Erfolg ermöglicht. Also da ist schon eine große Identitätskrise da. Ob die Wirtschaft jetzt auf Dauer so gut performt, wie er das ankündigt, da bin ich sehr, sehr skeptisch.
Trotzdem, eben, die Börse geht in Amerika auf, in der Schweiz nicht. Und da war eher sogar eine Gegenentwicklung gewesen. So ein bisschen die defensiven Titel wie Roche, Nestlé, Novartis etc. Die haben müssen Federn lassen. Das heisst also, irgendetwas anderes passiert in Amerika erwartet. Und dann verlieren die 10% gerade an Wert, die Firmen. Ist aber auch noch irgendwie irre, oder?
Ja, die haben natürlich in der bisherigen Wirtschaft vor Trump davon gelebt, dass sie im Prinzip als sicherer, als defensiver Wert galten und dass man die sozusagen als Ersatz für eine Anleihe genommen hat. Da hat man in diese Werte investiert. Und jetzt glaubt man eben, dass die Zinsen wieder steigen und dann werden neue Anleihen attraktiver.
Okay, und was erwartest du jetzt für die Schweiz? Also ihr seid eben da in diesem Geschäft tätig. Ich mache Prognosen. Also wie sagt man eben, alle Prognosen in Bezug auf die Zukunft haben eine gewisse Unschärfe, oder?
Ja, also,
Und als Monatsmagazin ist das noch gefährlich, oder? Wenn ich da irgendetwas schreibe über Börsenentwicklung und dann kommen wir da irgendwie eine Woche später raus.
Ja, das machen wir in der Form auch nicht. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie die Börse vorauszusagen. Das ist sowieso unmöglich, weil das so erratisch und irrational ist. Das bringt sowieso nichts. Nein, wir kümmern uns ja mehr um die Akteure der Schweizer Wirtschaft, wie die dastehen.
Und
da hat man immer noch das Gefühl, dass trotz allem die Lage eigentlich sehr, sehr gut ist.
Also das, und was halte ich denn vom Euro? Der ist ja irgendwie auch unter Beschuss aus politischen Ecken, vor allem natürlich von rechtspolitischen Ecken. Was siehst du da nach dem Brexit oder nach dem angekündigten Brexit?
Ich glaube, für den Euro selber sehe ich jetzt die Frage, was mit der EU wird. Der Euro, der wird meiner Ansicht nach schon bestehen bleiben. Also dass jetzt in Frankreich Marine Le Pen gewinnt und dann aus dem Euro rausgeht, das sind jetzt zwei große Hypothesen. Das muss ich dann zeigen.
Mhm. Aber die EU ist das Einzige. Ich glaube, die Hauptkritik ist ja, der Euro, oder? Der da irgendwie gewisse Verwerfungen, sagen Kritiker von der EU, gebracht hat, vor allem in südlichen Ländern. Bist du auch dieser Meinung?
Also ich glaube grundsätzlich, ich habe ja nun Ökonomie studiert, man kann schon sagen, dass das, dieser Ausdruck ist ja auch oft gefallen, eigentlich eine Fehlkonstruktion ist, wenn man so unterschiedliche Wirtschaftsräume unter ein Währungsdach tut, ohne eine gemeinsame Regierung, also eine sogenannte gemeinsame Fiskalpolitik zu haben, ist eigentlich aus dem ökonomischen Lehrbuch, ist das ein großer Fehler. Nun hat man das gemacht, weil es das Primat der Politik war und daran arbeitet man sich eigentlich seit mehr als 20 Jahren jetzt schon ab, oder?
Eben, also, wie kommt man aus dem Hause?
Das wird sich zeigen. Die Frage ist, ob sich die Wirtschaftsräume jetzt stärker angleichen werden. Tatsache ist, der Herr Draghi, also der Chef der Europäischen Zentralbank, der muss dann immer wieder neuer whatever it takes sagen, damit es funktioniert.
Aber whatever it takes, hat er gesagt, ich investiere so viel oder ich schaffe so viel neues Geld, whatever it takes, also unlimitiert Geld produzieren und das hat irgendwie gewirkt.
Das wirkt
man
immer noch.
Glaubt.
Ja, man glaubt es immer noch, weil natürlich, weil die Institution so mächtig ist, dass man das glaubt. Aber man darf natürlich nicht unterschätzen die Verschuldung, die wir überall haben. Und das ist jetzt nicht nur das Problem des Euro, das ist in den USA genauso, besonders wenn Donald Trump sich so durchsetzt, wie er das angekündigt hat, wird diese Verschuldung immer weiter steigen. Und das hat es noch nie gegeben in dieser Form, noch nie. Und da weiß im Prinzip keiner. Also auch wenn man
aber wie schlimm ist die Verschuldung? Also in Amerika ist eine andere Situation als in, was weiß ich, in Italien oder so.
Ja, natürlich. Aber das Defizit wird natürlich, wenn die Politik denn so ist, wenn er wirklich stark deregulieren will, dann wird die Verschuldung auch dort weiter steigen. Und wir hatten ja schon dieses ganze Mal, dass der Kongress kurz davor war, diese Debt-Ceiling, wie es heißt, also diese Schuldendecke.
Das sind Republikaner gewesen, gegen einen demokratischen Präsidenten. Ob es Republikaner machen, wir mit einem republikanischen Präsidenten. Spätestens im April wissen wir. Dann
ja gut, aber die Republikaner waren auch gegen das große Infrastrukturprogramm, das Obama 2009, 2010 auflegen wollte. Und jetzt will der Herr Trump das.
Ja. Aber lange nicht mehr gehört. Das hat er gesagt, gerade nachdem er gewählt wurde, ist er in der Wahlnachtszeit, hat man von dem aber nicht mehr gehört.
Wir werden sehen. Also, wenn er Amerika was Gutes tun will, dann ist das wahrscheinlich immer das, was bleibt. Also, ich glaube nicht, dass er das ganz vom Tisch genommen hat.
Right. Aber wir haben ja jetzt eine Situation, also eben, wenn man es wirtschaftlich anschaut, man kommt kein Geld mehr über für das eigene Geld, man kommt keinen Zins mehr über. Nein, im Gegenteil, immer mehr Kreise müssen Negativzinsen zahlen. Das ist auch eine Situation, die man noch nicht Erfahrung damit hat, oder?
Die gibt es jetzt recht lange, aber da wird ja auch interessant sein zu sehen, in Amerika dreht das ja zurzeit gerade. Also da ist es ja so, dass jetzt wieder die Zinsen gestiegen sind. Die Frage ist, haben wir wirklich eine Entkopplung der Wirtschaftsräume jetzt?
Mhm. Aber richtig geschickt sind sie nicht. Also Federal Reserve Board hat jetzt noch nicht aufgetan.
Man rechnet jetzt aber damit, also der Trend geht ja eindeutig in die Richtung, und wenn du die Kurse der langfristigen Anleihen, dann sind die auch gestiegen.
Die Staatsverschuldung, die sind aufgegangen, aber es braucht dann politischen Mut, oder? Jetzt sagen wir von der Frau Yellen, dass dann eins durchziehen. Er hat es immer wieder rausgeschoben, oder?
Ja, wobei er will das ja auch. Er hat ja immer gesagt, also die Fed hätte eine riesen Blase, eine riesen Bubble, eine Big Fed Bubble kreiert, und er will ja eigentlich, dass die Fed wieder, sagen wir, zu einer normalen Geldpolitik zurückkommt.
Und was würdest denn du jetzt, sagen wir mal, an einen kleineren Anleger oder mittleren Anleger in der Schweiz anraten, was er soll machen? Also Geld muss er zum Teil, also die Kleinen noch nicht, müssen noch keine Negativzinsen zahlen, aber sie verdienen nichts. Obligationen verdienen wir auch nichts. Aktien mit Risiko, oder? Was ist denn angesagt, deiner Meinung nach?
Gut, das Risiko bleibt natürlich mehr bei Aktien, aber ich meine, wir machen jetzt auch immer eine Fernsehsendung zu dem Thema. Also wenn man mit den Analysten redet und so, die sagen, alle defensive Aktien ist eigentlich immer noch das Beste, weil es gibt ja eine gewisse Dividende und du kannst sozusagen deinen Einsatz nie voll verlieren. Und gerade jetzt, wo diese defensiven Titel, wir haben sie angesprochen, Novartis, Roche, Nestle, so eingebrochen sind, raten sehr viele dazu.
Und du kaufst sie denn voll?
Ich kaufe nicht. Nein.
Du kaufst nicht. Wieso?
Nein, ich bin da natürlich irgendwo Partei, also insofern.
Haben die da Regeln? Weil das hat ja früher noch Auseinandersetzungen gegeben, dass wir das Gefühl hatten, Interessenkonflikt, wenn ein Journalist über eine Firma schreibt, wo er selber irgendwie in einer Form beteiligt ist, dass das nicht geht.
Also wir haben da grobe Regeln natürlich.
Grobe?
Ja, es ist natürlich so, weißt du, wenn wir jetzt über Nestle oder Roche, also da muss ich ehrlich sagen, wir unterschätzen uns zwar nicht, aber wenn Bilanz jetzt dazu was schreibt, das sind Werte, die sind 200 Milliarden an der Börse wert, das passiert nie, dass wir das beeinflussen können. Da würde ich jetzt sagen, oder ja, wenn es jetzt um kleinere Titel geht, das ist was anderes.
Ja, die kleineren Titel und vor allem die Penny Stocks in Amerika und so.
Ja, aber über die schreiben wir nie.
Die schreiben die nicht. Aber du hast Fernsehen erwähnt. Ich habe das Gefühl, jeder Journalist in der Schweiz, wenn er mal eine Position in einem Magazin erreicht hat, dann will er eigentlich Fernsehen machen. Das machst du auch. Das ist einfach viel attraktiver, offenbar.
Nein, also da muss ich ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, jetzt da relativ entspannt. Also ich mache das, weil das mit meinem Job kommt.
Aber jede neue Chefredakteurin der Neue Zürich Zeitung wird automatisch Fernsehen.
Das ist die Konstruktion von diesem Presse-TV. Das ist einfach NZZ, das NZZ-Bilanz, die BATZ, also die Basler Zeitung und die Südostschweiz. Die haben einfach den Pool da bei Presse-TV.
Aber das heisst also, wenn man Chefredakteur werden, muss man eine gewisse Qualität haben im Schreiben. Wenn man Moderator werden will, muss man einfach Chefredakteur werden.
Also bei mir kam das nacheinander. Ich war erst Printchefredakteur und habe dann Fernsehen gemacht. Das hat sich so ergeben.
Aber machst du es gerne?
Ich mache es einmal im Monat, das ist
genau.
Okay.
Gut. Und ist das für dich auch wichtig? Eben, weil durch das kommst du natürlich viel mehr Präsenz über in der Öffentlichkeit. Das merkst du, oder?
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, absolute Priorität hat für mich das Heft. Das ist für mich das Wichtigste. Ich schreibe auch selber noch sehr viele Artikel, das ist mir auch wichtig. Ich recherchiere auch viel. Und da liegt eigentlich mein Herzblut, diese Show, die wir da nebenbei machen, die Talkshow, das ist wirklich ein Nebenprodukt.
Okay, also, ich habe es geschafft. Wir sind am Schluss von der Sendung. Ich habe immer Schweizerdeutsch geredet.
Ja, ich habe es gemacht.
Schwierig. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Hast du noch einen Musiktitel?
Sehr gerne. Ich habe noch einmal Lucio Dalla, Lano Che Verrà.
Okay, das ist der Doppelpunkt. Sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra. E si sta senza parlare per intere settimane. E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno ritorno. Ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno. Potranno parlare mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno come gli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e i cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve. Io mi sto preparando, è questa la novità.
Präsentiert worden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.